Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber. Ich bin Esther Stroh und ich will heute mit Freude über eine Serie reden, die sich in den letzten Wochen zur bestbewertetsten des Jahres aufgeschwungen hat. Mal gucken, ob das so bleibt. Das müssen wir natürlich heute genauer untersuchen. Und die Rede ist natürlich vom großen Serienkiller-Rückkehrer Michael C. Hall als Dexter in Dexter Wiedererwachen, was bei Paramount Plus jetzt gerade die 10. Folge gestreamt wurde und zu Ende gegangen ist, Staffel 1, im Englischen Dexter Resurrection. Und da wir jetzt alle 10 Folgen haben und wollen wir diesen Serienerfolg natürlich auch ein bisschen ausdiskutieren, auch ein bisschen tiefgehender. Wir hatten ja schon einen kurzen Podcast und da habe ich mir natürlich meinen Mitverschwörer Patrick Reinbold wieder an die Seite geholt, um das auch mit dir zu Ende zu bringen. Hallo Patrick.
Hi.
Schön, dass du wieder da bist. Man hat ja immer so ein bisschen diese Einstiegspodcast. Wir checken aus, aber wir dürfen noch nicht so viel über Spoiler reden, weil wir natürlich euch noch nicht die Vorfreude nehmen wollen, wenn da irgendwelche Wendungen passieren. Mhm. Heute machen wir das Gegenteil, heute gehen wir richtig tief rein.
Oh, jawohl.
Also die Folie ist ausgerollt, die Messer gewetzt, die Objektträger mit Blutstropfen präpariert und wir gehen ab ins Streamgestöber. So, Patrick, zur Einordnung. Du hast da gerade schon die Augenbrauen gehoben. Also ich meine, die bestbewertetste Serie des Jahres kann das denn sein? Ich bin auch ein bisschen überrascht, wie gut die doch tatsächlich ankommt. Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht. 2025 sind ja schon viele Serien erschienen. Wir sehen das aber bei Max, wenn er da seine hunderte Starts pro Monat auspackt, wo man denkt, da kommt man gar nicht hinterher, was soll man gucken? Deshalb gibt es dann ja auch Bewertungen von anderen Leuten, die sagen, hat mir gefallen oder nicht. Beim Moviepilot habe ich mal unsere interne Filterliste aufgemacht, wo wir natürlich ein bisschen mehr Einblicke haben noch ins System, als auch so vorne zu sehen sind auf der Seite. Da hat Dexter aktuell die Wiedererwachen-Serie eine 8,4 bei den Serien. Und das ist ja wirklich sehr gut.
Sehr hoch.
Also schon über 7 ist gut, aber 8,4, huiuiui.
Ja.
Das ist schon außerdem auch schon sehr aussagekräftig, weil nicht nur ein paar Handeln das bewertet haben. Also wenn jetzt da irgendwas unter 20, unter 10 Bewertungen ist, dann würde ich das jetzt nicht in diese Wertung mit reinzählen. Ist ja noch nicht aussagekräftig. Aber hier haben schon über hunderte Menschen ihre Stimme abgegeben. Und ähnlich sieht es auch auf international vergleichbaren Seiten aus. Also zum Beispiel Rotten Tomatoes feiert die Serienkiller-Rückkehr mit 95% bei der Kritik und 89% beim Publikum. Auch sehr ordentlich. Und dann habe ich bei IMDb geguckt, was ja so als international einschlägige Filmdatenbank so ganz groß oben mitspielt. Und da hat bei über 76.000 Bewertungen die Serie eine, halte ich fest, 9,2.
Oh, wow, das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr hoch.
Ja, und dann habe ich mir auch die Folgenbewertung angeguckt, dachte wirklich, also manchmal hat man es ja, dass die Serie gut bewertet wird und die Folgen dann ein bisschen differenzierter, aber selbst da ist die niedrigste Folge mit einer 8,8 bewertet und die höchste mit einer 9,8, also ganz nah dran an dem interstellaren Räumen da. Insofern, ja, wollen wir uns natürlich angucken, was macht diese Serie so gut? Wir sind natürlich in einer interessanten Position mit dieser Dexter-Serie. Da habe ich mich am Anfang auch gefragt, denkst du, die ist aussagekräftig, so eine hohe Wertung, wenn man wahrscheinlich eine Serie schaut, die nur die Leute weitergucken, die auch die anderen Dexter-Serien gesehen haben?
Ja, also ich glaube, die sehr, sehr, sehr hohen Wertungen sind schon, weil es mittlerweile so tief ins Fandom eingegangen ist, das ganze Dexter-Universum, dass du jetzt wirklich die Hardcore-Fans schon sehr abholst die ganze Zeit. Ich glaube, jetzt Leute, die damit einsteigen, weiß gar nicht, ob die die Serie dann komplett schauen
könnten,
oder ob die sich dann da zurechtfinden, weil das setzt ja mittlerweile schon ein großes Vorwissen voraus, gerade jetzt Wiedererwachen, wo ganz viele bekannte Gesichter mal mehr, mal weniger, mal kürzer, mal länger nochmal auftreten. Also ich glaube, diese extrem hohe Bewertung ist schon sehr vom Fandom geprägt, aber es ist natürlich trotzdem aussagekräftig und setzt so ein Zeichen, wie jetzt diese neue Serie zum ersten Mal wieder ankommt, so im Vergleich zu den bisherigen Fortsetzungen oder Prequels. Also es ist schon Zeichen, finde ich, dass man merkt, die haben da wohl was richtig gemacht mit Wiedererwachen.
Ich denke, teilweise merkt man es auch, wenn man die Serie anguckt. Wir haben ja jetzt alle 10 Folgen gesehen, dass sie da schon sehr diese Fangelüste des alten Dexter bedienen. Die wissen schon, was die Fans wollen. Und zuletzt am Ende von New Blood zum Beispiel haben sie es ihnen ja nicht unbedingt gegeben, was die Fans wollten. Aber wir merken jetzt schon, die stellen sich darauf ein, dass das hier was Großes, auch Längerlebiges werden soll.
Ja.
Gib doch trotzdem noch mal ganz kurz eine Zusammenfassung. Was gehört überhaupt schon zum Dexter-Universum? Wenn wir es so nennen wollen.
Genau, also wir haben Dexter 2006 bekommen mit der Originalserie. Da ist die erste Staffel gestartet. Da haben wir zum ersten Mal Dexter Morgan kennengelernt, der Serienkiller, der beim Miami Metro Police Department arbeitet als Blutspurenanalyst und nebenbei vor allem seiner Haupttätigkeit ein Serienkiller ist, der nach einem Kodex mordet und nur Leute umbringt, die auch selber kriminell sind, böse oder Killer. Und die Hauptserie oder Originalserie, wie wir sie auch immer jetzt nennen wollen, die lief von 2006 bis 2013 über insgesamt 8 Staffeln mit einem sehr, sehr, sehr kontroversen damaligen noch Serienfinale, was bis heute eigentlich legendär umstritten ist, es sehr, sehr viele Fans stark verärgert hat. Also das Gegenteil von dem, was wir jetzt mit der Resurrection-Bewertungswelle erleben eigentlich. So würde man das Finale von Dexter, von der Hauptserie erstmal als Negativhöhepunkt beschreiben. Dann war lange Zeit eigentlich das Dexter-Kapitel abgeschlossen. Das Finale ist immer noch wahrscheinlich Jahre danach diskutiert worden oder als Meme irgendwo aufgetaucht.
Genau,
oder so.
Es war so ein Phänomen einfach, eine super starke Serie, die einen sehr kontroversen Schluss hatte.
Also man muss auch sagen, die Originalserie hat auch in den späteren Staffeln, glaube ich, auch für viele Fans schon nachgelassen. Man hat gemerkt, 8 Staffeln, da war dann irgendwie so ab Staffel 5, spätestens 6 für viele auch so ein Zenit überschritten. Es hat nicht mehr diese Fische gehabt.
Höhepunkt und dieses, hat man nochmal in der 4, Staffel 4.
Genau, 4 gilt für viele, glaube ich, so als die beste Dexter-Staffel und dann die hinteren Staffeln, gerade so 7 und 8 war für viele nur noch so, ja, das nehmen wir jetzt noch mit, weil wir Fans sind, aber da ist schon nicht mehr die alte Dexter-Qualität da. Und dann kam eben so als negative Krönung das Finale. Und dann war, wie gesagt, lange Zeit Ruhe. Und dann haben wir 2021 nochmal eine Sequel-Serie bekommen.
Ende des Jahres reicht ja dann bis 2022 rein.
Genau, das neue Dexter-Kapitel namens New Blood, was dann an das Finale der Hauptserie angeknüpft hat und schon das Dexter-Universum so ein gutes Stück auf den Kopf gestellt hat. Also neue Wege gegangen ist, Michael C. Hall als Dexter in ein neues Setting versetzt hat, eher in so ein kühles, Fargo-mäßiges Setting, würde ich sagen.
Verschneites New York statt sonniges
so
Miami.
Iron Lake, diese fiktive Stadt in der Nähe von New York, die lief dann von 2021 bis 2022. Dann wurde die auch, ich würde sagen, gemischt aufgenommen, aber man hat schon gemerkt, auch bei den Verantwortlichen, da ist wieder irgendwie Leben in Dexter, in die Marke reingekommen und das wurde dann auch nicht bei New Blood belassen. Wir haben dann noch 2024, erst letztes Jahr, am Ende des Jahres, ist dann eine Prequel-Serie gestartet, Dexter Original Sin, die sich um die sehr jungen Jahre von Dexter darauf konzentriert hat. Die lief dann bis Anfang 2025 und als die ausgestrahlt wurde, war auch schon klar, sozusagen im Pack zusammen, dass noch eine neue Sequel-Serie auch kommen wird, die dann wiederum auch an das Ende von New Blood anknüpft. Und das ist eben Dexter Wiederanwachen, die jetzt zuletzt lief und über die wir jetzt ausführlicher sprechen noch.
Genau, das werden wir jetzt tun. Da hat sich inzwischen ja auch schon einiges noch weiter über die Dexter-Zukunft getan, aber da reden wir vielleicht am Ende noch ein bisschen drüber. Vielleicht noch kurz für euch als Hinweis zum Einstieg. Wir haben ja schon zum Start von Dexter Wiedererwachen, wir zwei, einen kürzeren Podcast aufgenommen, wo wir die Serie mehr oder weniger spoilerfrei ausgecheckt haben. Das heißt, wenn ihr jetzt noch ganz am Anfang steht und überlegt, will ich in diese super toll bewertete Serie noch reinschauen, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Jetzt, wo die Staffel vollständig ist, wollen wir aber wirklich auch in die Tiefe gehen. Ihr seid also generell natürlich eingeladen, euch uns anzuschließen, aber es werden massive Spoiler ab hier folgen. Ja. Also lasst euch etwas im Kopf gehen und ich spiele derweil, ihr überlegt, noch unseren kleinen Sponsoring-Hinweis ein.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, wenn ihr noch da seid, dann seid ihr gewarnt worden. Wir spoilern jetzt die Staffel von vorne bis hinten, alle 10 Folgen. Ich würde mal kurz zusammenfassen, worum es überhaupt geht in Dexter Wiedererwachen. Also am Ende von Dexter New Blood, auch dafür natürlich Spoiler an dieser Stelle, wurde ja Dexter von seinem Sohn Harrison erschossen. Auf eigenes Geheiß und ein Stück weit auch hin, war natürlich wieder ein großer Fanaufschrei. Man kann doch nicht Dexter in der Serie Dexter töten.
Schon wieder.
Schon wieder, genau. Das schon wieder versaut, das Ende kamen viele Stimmen. Aber natürlich ist Dexter nicht gestorben, wie wir jetzt, sonst könnten wir jetzt nicht über diese Serie reden. Das wurde schon in Original Sin aufgeklärt, wo er zur Erzählerstimme erhoben wurde. Dexter, dass er im Koma ist und sich sozusagen an sein früheres Leben zurückerinnert, war das ein bisschen die Einbettung. Und jetzt erwacht er dann tatsächlich auch in Dexter Wiedererwachen, wie der Titel schon verrät, aus dem Koma. Und ja, begibt sich auf die Suche nach New York, um seinen Sohn Harrison zu suchen, der natürlich wahrscheinlich traumatisiert ist, wenn er denkt, er hat seinen Vater erschossen.
Ja.
Will also ein bisschen vielleicht auch die Verbindung, die Beziehung kitten. Gleichzeitig ist aber auch sein alter Kollege Angel Batista an seinem Krankenbett. Da taucht er auf und will wissen von Dexter, übrigens, warum hast du dich eigentlich totgestellt und bist du vielleicht der Bayhaber Butcher? Das kommt nämlich noch dazu, dass er ja schon diverse Hinweise hatte, die er in den vergangenen Staffeln immer ignoriert hat, weil das kann ja nicht sein, dass der Sunny Boy Dexter irgendwelche mörderischen Tendenzen hat. Jetzt geht er ihnen aber doch nach.
Ja.
Und dann läuft Dexter dann einfach mal weg, büxt aus diesem Krankenhaus aus und geht nach New York. Und als wenn das noch nicht genug wäre, die zwei Handlungsstränge von Harrison und Angel, haben wir auch noch einen Serienkiller-Zirkel, der aufgemacht wird in New York.
Fanclub.
Ja, genau. Denn es reicht ja noch nicht aus, genau, dass Dexter jetzt irgendwie Anschluss findet, eine Wohnung findet und sich irgendwie neu orientieren muss, sondern er wird dann auch noch, natürlich muss er seinen Bedürfnissen auch wieder nachkommen. Es gibt viele Serien in Killer in New York und da wird er dann mehr oder weniger freiwillig zu eingeladen, denn der Milliardär Leon Prater sammelt, der ist so ein Killer-Fanboy, hat bestimmt alle True-Crime-Serien auf Netflix gesehen. Und ja, der hat halt ein paar Serienkiller kennengelernt und auch Killerinnen und lädt die zu sich ein. Und da kommt Dexter jetzt mit falscher Identität auch rein.
Genau.
Genau, das ist so ein bisschen die drei Sachen, die wir im Hinterkopf behalten sollen. Das spielt sich alles gleichzeitig während der Serie ab. Ich finde, sie kriegt es ganz gut unter einen Hut dafür, dass man denkt, jetzt passiert aber wirklich sehr viel.
Ja.
Aber um das ein bisschen zu strukturieren, würde ich sagen, die einfachste Methode ist, wir angeln uns ein bisschen an den Figuren entlang.
Mhm.
Um zu sagen, wer macht eigentlich welche Entwicklung durch, wer ist spannend ausgeleuchtet in der Serie, wer vielleicht eher nicht so.
Hm.
Das wollen wir uns heute angucken. Und ich sag mal, Patrick, wir fangen mal mit der Hauptfigur an, denn das ist natürlich sehr spannend zu sehen. Ich muss ja zugeben, bei mir war es nach New Blood so, ich mochte diesen Bogen, den die Serie zugemacht hat, unabhängig jetzt mal davon, ob Dexter stirbt oder nicht. Ich hätte es sogar gut gefunden, wenn Dexter stirbt. Das wäre ein runder Schluss für mich gewesen, dass man sagt, okay, er fängt an als gefühlskalter Killer, der nur so tut, als wäre er ein Mensch, hin zu einem Menschen, der sich doch fragt, ob er vielleicht Gefühle hat, wenn dann sein Sohn auftaucht und er das sich selbst auch so ein Stück weit hinterfragt. Und jetzt hatte ich ein bisschen Angst, ist das jetzt eine Regression, dass die Serie zurückfällt auf ihn, er muss wieder killen, er muss wieder töten, damit die Fans befriedigt sind.
Mhm.
Was gibt dir Dexter Wiedererwachen so für ihn als Figur mit? Hast du ihn dir so vorgestellt, dass er genauso zurückkommen sollte? Oder ist da trotzdem eine Entwicklung drin, die uns jetzt die neue Serie gibt?
Yes, ich finde es schon spannend, was sie mit ihm in der neuen Serie jetzt machen oder gemacht haben, weil ich auch das Gefühl hatte, ich habe das auch im letzten Podcast, den wir besprochen haben, schon irgendwie aufgegriffen, dass ich es in den ersten Folgen vor allem ganz spannend fand, dass Dexter da fast gar nicht mehr wie der Serienkiller aus den ersten Staffeln daherkam, weil er ja eben erstmal auf der Suche ist nach Harrison und da erstmal in New York ankommt. Und eigentlich war es eher so, dass er jetzt wie so eine gewöhnliche Figur wirkt, die jetzt so klar noch diesen dunklen Serienkiller-Drang hat, so ganz immer wieder mal schwach aufflackernd, aber es ist eigentlich fast schon so ein neuer Dexter in einem neuen Setting, der eigentlich wirklich menschlicher wirkt, so ein bisschen überforderter, tollpatschiger will ich jetzt nicht sagen, aber dass er halt einfach von der Großstadt New York da erstmal so erschlagen wird. Und ich fand erstmal ganz spannend zu sehen, wie er da erstmal so ein bisschen versucht, sich durch den Großstadtdschungel zu kämpfen, da irgendwie Anschluss zu finden an Leute, natürlich auch irgendwie zu Harrison wieder den Kontakt aufzunehmen. Das fand ich erstmal einen frischen Wind auf jeden Fall, den die Serie reingebracht hat. Ich muss auch sagen, ich kann mich jetzt auch nicht mehr explizit so gut an alles aus New Blood erinnern, aber ich finde schon, dass die Figur jetzt in Wiedererwachen irgendwie eine vielschichtigere und auch spannende Entwicklung nochmal durchmachen muss. Gerade wenn dann später jetzt er den Einstieg findet in Folge 4 in diesen Zirkel von Leon Prater rein und wie er da auch nochmal zum ersten Mal auch dieses Gefühl hat, okay, ich bin jetzt unter Gleichgesinnten und das erstmal total spannend ist.
Und darf ich mal aussprechen, was eigentlich in mir ist.
Ja, sich so zu öffnen gegenüber Leuten, die mehr oder weniger so ticken wie er selbst. Die haben natürlich dann auch andere, ich sag mal, Serienkiller-Muster und Vorlieben oder so, was ja auch dann eben der Anlass ist für Dexter, dass er sagt, okay, ich bin jetzt hier irgendwie, ich habe jetzt hier ein paar auf dem Silbertablett auch serviert bekommen, die ich einen nach dem anderen platt machen muss. Aber es dauert ja auch erstmal irgendwie ein, zwei Folgen, bis Dexter da überhaupt sich orientieren kann und weiß, wie ticken die anderen, wie sind die so drauf. Ich fand auch in den, ich glaube Folge 5 oder 6 war das dann noch, fand's total spannend, was er dann da auch für eine Beziehung aufbaut zu Kristen Ritters Figur. Mhm. Dass er da fast schon so eine Seelenverwandte findet, wo man auch nicht weiß, geht es jetzt in so eine Affäre, romantische Beziehung fast schon kurzzeitig rein, wobei man ja auch schon merkt, dass sie das, glaube ich, mehr will als er. Er ist da immer so ein bisschen abgeschreckt und will sich da irgendwie, will eigentlich erstmal wissen, wie sie so tickt und so.
Hat aber schon so eine Sehnsucht, was man ja immer wieder in seiner Kopfstimme hört, was er auch bei Harrison schon hatte. Ist diese Person vielleicht genau wie ich? Habe ich jemanden gefunden, der irgendwie nachempfinden kann, was in mir vorgeht?
Ja, ich finde, da schafft es die Serie irgendwie generell auch, diese neue Staffel, jetzt viel mehr eigentlich auf Dexters so neues Ich so ein bisschen einzugehen, dass ich schon von dem alten Dexter aus der Originalserie ein Stück weit ja schon weiterentwickelt hat oder so, dass man jetzt wirklich mehr diesen gefühligen Dexter hat, aber der trotzdem gerade jetzt in Wiedererwachen wieder sehr in diesen schwarzhumorigen Serienkiller-Modus zurückgeht, wo er so wirklich seine Ziele sich aussucht, den Opfern, die er da, oder den Killern, die er zu Opfer machen will, praktisch so nachspioniert und die so jagt und so. Ich finde, das ist wirklich ein sehr guter Mix geworden in der neuen Staffel, dass man den gerade eben auch durch das Zusammenspiel, da reden wir ja wahrscheinlich auch gleich noch drüber mit Harrison, wie der in der Staffel so integriert ist, so, dass Dexter ja früher auch nicht weiß, immer noch nicht sicher ist, so ist der Harrison jetzt jemand, der von Natur aus, von seiner Geburt an auch diesen Tötungsdrang hat, muss er ihn da irgendwie wie so ein Mentor fast in eine Bahn lenken und versuchen, ihn praktisch zum Nachfolger von sich zu machen, oder wie er ja dann später auch merkt, so, Harrison ist wirklich eigenständiger und mehr über seine eigenen Taten verantwortlich, als Dexter vielleicht zuerst dachte, und dass er wirklich dann einsieht, okay, ich habe hier jemanden, der mein Sohn ist, aber der nicht eins zu eins mein Nachbild ist, sondern der wirklich wie so ein, den er schon ein bisschen in seine Welt mit reinholen kann
oder auch schon
gezwungenermaßen
getan hat
muss
und
ja
jetzt
auch in
vielleicht
der Serie
auch reflektieren dann muss, ob das vielleicht die beste Entscheidung war.
Genau. aber Dexter dann trotzdem auch merkt, okay, ich habe hier jemanden, mein Sohn, der aber trotzdem eine eigenständige Persönlichkeit ist, mit der er irgendwie dann anders versucht umzugehen. So, das fand ich schon eine richtig coole Entwicklung, die Serie da weiterverfolgt.
Ja, also Harrison war ja eine Figur, die war in New Blood nicht von allen Menschen beliebt. Ich habe ihn ja schon sehr gefeiert, auch einfach so, wie er Dexters Gesten kopiert hat und so als Jugendlicher, der irgendwie ein bisschen stur ist, aber irgendwie doch ein gutes Herz hat. Und deshalb dachte ich immer, wollen sie ihn jetzt wirklich in eine Position bringen, wo er so ein zweiter junger Dexter wird und das alles auch durchmacht? Und deshalb bin ich auch sehr zufrieden mit dieser Entwicklung, die sie ihm jetzt in Wiedererwachen geben. Ja. Eine Neuausrichtung von wegen, okay, sein Vater hat ihm beigebracht, wie man Leichen richtig zerstückelt, was man auch sehr eklig in der ersten Folge, glaube ich, schon sieht. Und trotzdem kann er dann mit seinem Vater so ein Gespräch darüber führen, dass er diesen Drang eigentlich nicht hat, also dass er keine Freude daran empfindet, jetzt jemanden da irgendwie ein Messer oder eine Axt oder was auch immer ins Fleisch zu treiben. Und das kann Dexter dann auch akzeptieren, weil er ihn ja trotzdem als seinen Sohn dann liebt. Da gibt's auch teilweise so richtig berührende, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass wir das so hinkriegen, zwischen den zwei nochmal berührende Gespräche, wo es irgendwie darum geht, wir wollen aktiv die Frage stellt, hast du eigentlich Gefühle? So, wo ich erstmal dachte, oh, was antwortet er denn jetzt? Und dann kommt so eine Antwort, die irgendwie bis beides versöhnt, von wegen, er ist nicht wie viele andere Menschen, aber irgendwas ist da eben doch. Und gerade, wenn er irgendwas empfindet, dann für Harrison.
Absolut, ja.
Das fand ich auch sehr schön.
Ja, das war auch der Punkt in der Serie. Ich glaube, das war dann so, wir reden jetzt so über Folge 5 oder 6, wo praktisch diese zwei Sachen passieren. So, dass Dexter so mit mir diese Connection hat, wo er sich fragt, so, ist sie jemand, mit dem ich vielleicht sogar irgendwie eine romantische Beziehung führen könnte oder sowas? Würde das irgendwie Sinn ergeben? Und dann gleichzeitig aber auch Harrison so dieses Gespräch dann hat, wo sie da am Tisch sitzen zusammen und sich so öffnen zueinander. Das war so, ist beides gleichzeitig passiert, ich glaube in Folge 5 oder 6. Und da hat die Serie für mich, da haben irgendwie alle Räder das erste Mal für mich ineinander geklickt, muss ich sagen. Ich fand die Staffel vorher schon ganz gut auf jeden Fall, aber ich habe ja auch in dem ersten Podcast gesagt, so, es fühlt sich noch ein bisschen mühselig an, bis sie überhaupt zu diesem Punkt kommen, wo er in den Kreis reinkommt von Leon Prater und wo sich das alles dann so entfaltet. Und ich finde, ab Folge 5, so ab der Hälfte, sind dann wirklich alle Zahnräder so das erste Mal ineinander geklickt und du hast so wirklich, dass die Serie ihren eigenen Rhythmus gefunden hat, die neue Staffel, Und da eigentlich alles viel besser noch gelaufen ist für mich und alles so noch besser funktioniert hat eben auch.
Jetzt, wo du es erwähnst, habe ich auch noch nie darüber nachgedacht, dass das so parallel stattfindet. Einerseits diese Identifikation mit mir, also noch einer Killerin, wo er eher sozusagen sich für die Killerseite entscheiden könnte oder eben mit seinem Sohn, der zwar nicht genauso ist wie er, aber trotzdem vielleicht ihm was geben kann. Und deshalb kommt ja die Serie wirklich am Ende an so einem Punkt raus, wo man sagt, Dexter akzeptiert seinen Trieb zu morden, dass er der ist, der er ist. Und vielleicht auch seine Bestimmung hat, aber er kann eben, er ist zwar ambivalent als Figur, aber er kann sowohl diesen Mordtrieb haben, als auch diesen Gerechtigkeitssinn von, der ja in diesen Bösewicht ermorden drinsteckt, in seinem Code.
Ich finde es spannend, weil die Serie heißt ja auf Deutsch Wiedererwachen, aber im Original heißt es ja Resurrection und ich finde gerade das Ende ist nochmal wirklich fast wie so eine Wiedergeburt von einem ganz neuen Dexter, so was sie da mit der Figur schaffen, weil wenn er eben am Ende der Originalserie oder eben gerade in New Blood hast du ja diesen Dexter, der wirklich so, wie du es gerade erklärt hast, so mit sich hadert, so kann er noch der alte Dexter sein oder wie wollen die Verantwortlichen mit ihm auch umgehen? Wollen sie so ein bisschen diesen, ja, dauerhaft mordlüsternen Dexter zeigen oder eben auch einen neuen? Und ich finde, wieder erwachen, eben diese Wiedergeburt eigentlich im englischen Original trifft sehr gut in den Titel mit dem Finale, das trifft einfach sehr gut.
Dass er sich nochmal ganz neu findet. So.
Ja, das ist wirklich fast auch, dass die Serie an sich da endgültig neu erfunden hat, finde ich. Ich fand das ganz faszinierend zu beobachten, wo die Serie am Ende mit Dexter auch angekommen ist jetzt in dieser neuen Staffel.
Schluss mit Gewissen.
Ja, aber eben auch so der Dexter, der zurück zu den Wurzeln geht, also eigentlich dieser sehr schwarzhumorige, unterhaltsam fiese Dexter mit seinen Off-Kommentaren, der weiterhin wirklich auf seiner Killing Spreeder ist, auf seiner Mordtour, aber trotzdem, du hast aber über die ganze Staffel hinweg dann geformt, diesen Dexter, der aber wirklich auch noch diese Gefühle hat, der jetzt sein fast schon soziales Netz da ein bisschen in New York hat, eben durch das gekitterte und viel positiver Verhältnis zu Harrison oder auch mit neuen Figuren, die wir da eben kennenlernen, das ist wirklich eine ganz neue Dynamik, die Serie da aufgebaut hat. Also.
Und ich habe dann auch so Stück für Stück gesehen, okay, er steht jetzt wirklich zum allerersten Mal zu seinem Serienkiller-Namen, der Bay Harbor Butcher, nennt er sich ja teilweise dann auch selber mal so, als er sich sozusagen anderen offenbart, beziehungsweise als dann auch Leon Prater rausfindet, wer er wirklich ist, nachdem er sich ja eigentlich als düsterer Begleiter eingeschlichen hat, als ein anderer Serienkiller. Und indem er halt diesen Namen, auch den andere ihm ja eigentlich gegeben haben, akzeptiert er sich auch ein Stück weit selbst mit allen Stärken und Schwächen, die da halt drin wohnen. Ja. Weil er ja dann nicht einfach irgendein Serienkiller ist, sondern der Killer der Killer. Predator, Killer of Killers. Ja, sehr schön. Gut, Harrison haben wir jetzt auch schon ein bisschen ausgeleuchtet. Ich mag sehr, welche Rolle er spielt. Ich will auch gerne noch mehr sehen mit ihm und Dexter zusammen, hoffentlich in zukünftigen Staffeln. Ich glaube, die können als Team auch super funktionieren. Das sieht man vor allem in der letzten Folge nochmal ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Das Finale von Wiedererwachen ist wirklich so eine Buddy, nicht Comedy oder so, aber so eine Buddy-Dynamik eben.
So,
das fand ich auch richtig cool umgesetzt, auch wie Harrison da wirklich so über sich hinauswächst, da teilweise schon so richtig smart und taktisch da irgendwie versucht vorzugehen. Also es war schon echt cool anzusehen. Ja. Man merkt auch, wenn sie am Ende dann fast schon wie so eine Art Happy End für ihn da auch mit reinbauen, was Abschließendes auch hat, aber man merkt auch, also gerade, dass Harrison da mit der neuen Freundin, die er hat, dann so irgendwie harmonisch ein paar so Szenen bekommt am Ende, das ist ja schon wie so ein Abschluss auch, aber man hat auch gemerkt, durch das Verhältnis, was da jetzt aufgebaut wurde zwischen ihm und Dexter, da ist viel Stoff da für die Zukunft jetzt auch.
Genau. Zwischendurch hatte ich tatsächlich bei einigen Folgen so den Eindruck, jetzt tritt er sehr in den Hintergrund, weil halt die Serienkillerhandlung wichtiger wird.
Ja.
Aber ansonsten fand ich jetzt nicht, dass er zu wenig auftritt, eher so dann, dass seine Freundinnen teilweise so ein bisschen noch reingeworfen sind. Also zum Beispiel jetzt, nachdem er am Ende dann die Gigi, heißt sie, glaube ich, kennenlernt, diese Forensikerin oder auch Kriminologin, die ihn damit so ein bisschen in die Polizeiwelt mit reinnimmt, da tritt dann auf einmal die Hotelhelferin, die am Anfang ganz stark für ihn wichtig war, mit dem Sohn irgendwie in den Hintergrund.
Ja, das stimmt. Wobei, da kam es ja relativ früh auch zu einer Art Ablehnung oder so, weil er hat ihr seine Gefühle auch offenbart und sie hat ihm ja auch nicht ganz klar zu verstehen gegeben, dass da keine romantischen Gefühle sind, dass sie ihn eher wie so ein Freund und Helfer ja auch sieht.
Okay,
und deswegen kann ich schon verstehen, dass die Serie dann wirklich so ein konkretes Love Interest für ihn auch reinbringt irgendwie.
Ja.
Und ich habe schon das Gefühl gehabt, also mir hat es schon gefallen, weil man hat so ein bisschen auch eine dramatische Fallhöhe noch reingebracht. Ich habe jetzt nicht dran geglaubt, dass ihr noch irgendwas passiert, aber es hätte ja auch sein können, dass wenn er da reinrutscht und hier Charlie, Leons Assistentin, da irgendwie ja auch dann sehr offensiv auf Harrison da zugeht und ihn da auch in die Mangel nimmt, dass man da ja auch wieder nicht wusste, okay, wie ist jetzt sein neues Privatleben, was er sich da ja kurzzeitig aufgebaut hat, jetzt auch schon in Gefahr, dass da mehr auf dem Spiel auch schon steht. Das fand ich schon ganz gut gemacht, aber ich finde auch, dass die Entwicklung von ihm oder da in dem Punkt, wo er in der Serie stand im Mittelteil, dass da manchmal nicht so viel Neues passiert. So, er tritt jetzt nicht auf der Stelle, würde ich sagen, aber er wird dann schon eher so ein bisschen an die Seite gestellt, wie du auch gesagt hast, um dann halt später und im Finale vor allem da nochmal so aktiv damit reinzugehen.
Selbst für Angel ist er eher noch so der Trittstein, um zu Dexter natürlich zu kommen, als die sich aufrufen. Und obwohl sie sich auch von früher, als er noch ganz klein war, wir kennen.
Das stimmt, aber wie du auch gesagt hast, ich finde überhaupt jetzt die ganze Harrison-Dynamik viel besser auch durch Wiedererwachen, weil ich auch in New Blood nicht wusste, wollen sie da jetzt so eine Art jungen Ersatz-Dexter irgendwie mit ihm bauen und haben sich da auch schwer getan. Und ich finde auch, dass sie jetzt mit Wiedererwachen viel mehr auch mit Harrison rausgefunden haben, wo können sie mit dem hingehen, wie können sie ihn da von der Dynamik her auch einbauen. Ich finde, das ist viel stimmiger jetzt auch gelöst worden in der neuen Staffel.
Auf jeden Fall. Eine große Figur, die ich an dieser Stelle noch kurz ausklammern würde, ist Angel Batista. Über den reden wir, glaube ich, nachher nochmal im anderen Kontext etwas ausführlicher. Ich würde dich aber gern fragen, wie stehst du zur Rückkehr von Harry Morgan, also Dexters Adoptivvater, als so sein vergeistigtes Gewissen, Halluzination, wie auch immer man es nennen möchte. Denn wir hatten ja zuvor in New Blood Deborah, die mal so als Ersatz rangeholt wurde, um ihn ins Gewissen zu reden, wenn er quasi der Engel auf seiner Schulter, wenn er teuflische Taten begeht.
Ja.
Hast du ihr gerne gesehen, dass James Remar zurückgekommen ist? Oder?
Ich muss sagen, ich habe weder große positive noch negative Gefühle. Ich fand es irgendwie auch gut. Es hatte natürlich auch wieder ein bisschen diesen Zurück zu den Wurzeln-Charakter, dass er jetzt wieder da ist. So diese Spannung, die zwischen beiden auch ist, gerade weil er ihn ja immer wieder auch so fast schon irgendwie so foppen will, so auflaufen lassen will und ihn ein bisschen auch treats und herausfordert oder so oder auch sagt, so was machst du jetzt schon wieder? Du musst was ganz anderes machen. So dieses Gewissen, das ihm da immer wieder schlecht einredet, das fand ich schon cool gemacht. Ich finde, sie haben es auch nicht übertrieben damit. Der wird immer mal ein bisschen hier und da eingestreut. Vielleicht ist es mir auch gar nicht mehr so aufgefallen, weil ich schon so gewohnt war.
Es ist gezielt, nicht mehr
so durchgehend.
Es ist schon
sparsam dosiert, würde ich sagen. Er ist jetzt nicht in jeder Folge oft dabei gewesen. Deswegen fand ich, hat es schon gut funktioniert, ihn da wieder zurückzubringen und ihn da so mit reinzunehmen. Also das hat mir ganz gut gefallen. Aber es war jetzt auch nichts, wo ich irgendwie nach der Staffel, wenn ich da jetzt insgesamt drauf zurückschaue, dass das jetzt ein großes Element war, wo ich irgendwie sage, das hat für mich auch nochmal besser gemacht oder so. Ich fand jetzt nicht, dass es irgendwie langweiliger Fanservice oder sowas war. Das vielleicht könnte man schon argumentieren auch, aber ich fand
aber
das war.
Aber bei ihm finde ich es gerade nicht. Also bei anderen Figuren würde ich vielleicht später noch kurz reden, aber bei ihm dachte ich tatsächlich so, also ich mag Debra als Figur total, aber in New Blood hat sie für mich nicht so richtig eingerastet, als es war eher so ein, sie schreit ihn irgendwie im Hintergrund an und was soll ich jetzt damit anfangen? Und mit Harry macht es einfach mehr Sinn, weil er als Dexters Vaterfigur gleichzeitig diese Reihe erweitert von Dexter hat eine Beziehung mit seinem Sohn und er hat eine Beziehung zu seinem toten Vater.
Ja, da
gibt es
eine tolle Szene auch in der neuen Staffel, wo sie so steht. Wie eine ganze Generation. Genau. Super, super Shot auch in der Szene. Das ist auch so, das sind so Kleinigkeiten, die neue Staffel einfach so, die haben da irgendwie mehr Einfälle, mehr Ideen, wie sie alles so ein bisschen mehr in die Linie bringen, wie du auch sagst. So, das mit Deborah, da haben sie wieder ein bisschen versucht, in New Blood auch mal was Neues zu machen, aber es wirkt immer noch wie so ein bisschen, wir probieren was aus und sind uns selbst nicht sicher, ob das jetzt funktioniert. Und bei Wiedererwachen, gerade eigentlich hat es sich schon gelohnt, Harry zurückzubringen, nur für diesen Generationen-Shot, so, wo sie nebeneinander stehen. Das war ein
und
tolle
auch für
Szene.
Diesen Moment, den ich sehr gefeiert habe. Ich glaube, in der letzten Folge war es, wo Harrison bedroht wird von Leon Prater. Und dann geht Dexter auf Prater und ihn zu und man hört nur so im Hintergrund Harry rufen, fucking Killer. Und das Gewissen, das ihn sonst immer zur Raison ruft, sagt, du gehst jetzt auf den Mörder den potenziellen Mörder deines Sohnes los. Da musste ich sehr laut applaudierend reinrufen.
Ja, das stimmt. Ja.
Ansonsten hat Dexter aber natürlich auch noch neue Freunde und Freundinnen, die dazukommen jetzt in dieser Staffel. Ich spreche natürlich vor allem von Blessing Kamara, dem Uber-Driver, beziehungsweise Yourcar heißt ja dieses Privattaxi-Unternehmen in der Welt von Dexter.
Genau.
Finde ich sehr sympathisch, der da so reinkommt als jemand, den Dexter braucht, so als positive Kraft an seiner Seite, der aber keine Ahnung hat, was mit Dexter eigentlich abgeht im Hintergrund. Ja. Ich glaube, ohne diese bisschen getäuschten Freunde oder Bekannten in seinem Kreis wäre es alles halb so lustig oder auch unterhaltsam, wenn er dann halt doch mal irgendwelche Kommentare noch fallen lässt von wegen, ich habe ja aber jemanden getötet oder er gesteht ihm, was er alles getan hat in seiner eigenen Kindheit, wo dann auf einmal doch so eine Zusatzebene noch dazukommt. Das fand ich nämlich spannend. Also Blessing, das kommt ja auch in den späteren Folgen erst, dass er sagt, er war Kindersoldat. Und trägt an diesem Trauma schon sehr noch mit sich rum und will das auch seinen Familienmitgliedern eigentlich gar nicht sagen, was ja auch eine irgendwie Parallele ist zu Dexter, nur dass er halt in dieses Schicksal reingezwungen wurde natürlich als Kind, anders als Dexter, der das eher in sich hatte und dann selbst nachgegangen ist.
Ja.
fand ich, hat ihn als Figur auch nochmal ein Stück weit interessanter gemacht, wo ich dachte, jetzt mal gucken, was sie jetzt mit ihm noch anstellen wollen.
Ja, war mir in den ersten Folgen auch fast ein bisschen zu so barf, Teddybär-mäßig, so, dass sie so eine super positive, herzliche Liebefigur da reingebracht haben. Aber gerade durch diese traumatische Kindheitsebene ist da eben auch nochmal eine neue Spannung reingekommen. Es gibt ja auch den Moment dann in der neuen Staffel, wo Dexter das ja auch dann eben ausplaudert, sozusagen das Geheimnis, und wo man ja wirklich denkt, das kommt jetzt zum Bruch zwischen den beiden, wo er auch eine Folge lang sehr sauer ist. Ich finde, hinten raus, die letzten drei Folgen der Serie, wissen sie nicht 100 Pro, wo sie mit ihm dann noch hinwollen.
Da ist er dann einfach weg, da haben sie nichts mehr für ihn zu tun.
Da ist er irgendwie nicht mehr da. Ich meine, das kann man auch verstehen. Die Staffel ist wirklich vollgepackt mit Storylines und Handlungssträngen und so. Und da finde ich auch, dass der Streit dann relativ schnell geschlichtet wird zwischen beiden. Ich meine, klar, Dexter geht da nochmal auf ihn zu und sagt einfach, ich hab missgebaut, so, entschuldige mich, tut mir leid und so. Und dann vertragen sie sich auch wieder. Also das fand ich schon, das kann man auch nachvollziehen, aber da ist es auch eine Figur, wo man dann auch gespannt ist, so wenn es jetzt weitergehen sollte, da werden wir noch drüber sprechen, wo gehen sie mit ihm da noch hin, weil er ist ja im Prinzip so wie so eine Art, naja, man kann es nicht mit Batista vergleichen, aber gerade weil Batista ja so in diese Jägerrolle gedrängt wird, hat er ja nicht mehr dieses charismatische Freundesfigur, und deswegen wirkt so, als wäre er jetzt die Figur, wo man ja auch nicht weiß, wenn er noch mehr über Dexter herausfinden soll, dass er dann fast schon der ist, der super herzlich positiv jetzt in dieser Staffel angeführt wird und der dann so eine Art, ja, eine Figur ist, wo Dexter dann auch noch, gerade weil er ja auch in dieser neuen Rolle ist, von lässt jetzt mehr Gefühle zu, er lässt mehr Menschen auch in seinem Privatleben, also Dexter jetzt, und wenn da jetzt irgendwie nochmal die Dynamik stark kippt, das kann dann ja auch nochmal ganz spannend werden.
Genau, wie da kann man so auf jeden Fall erforschen, weiß man nicht, in welche Richtung das jetzt bei ihm ausschlagen würde, wenn er selbst da so gegen diese Gewalt seiner eigenen Kindheit steht.
Genau.
Und gleichzeitig finde ich es natürlich auch schön, dass er noch diese riesige Familie mitbringt. Wir haben da seine Frau und Tochter Constance, Joy, Prudence, die da alle auch bei der Familienfeier ja zu sehen sind, wo man merkt, eigentlich braucht Dexter sowas auch, was so eingebettet zu sein und nicht irgendwo nur für sich in seinem Süppchen zu brodeln und den nächsten Mord zu planen. Und deshalb wird er ja schon am Ende schon auch, genau wie Harrison, so als bisschen als Anker der Menschlichkeit für Dexter dann auch uns dargestellt, dass das wichtig ist für Dexter, dass er solche Menschen hat. Und das, finde ich, bringt die Serie ganz gut rüber.
Ja, finde ich auch.
Mit wem ich hingegen bis zum Ende nicht ganz warm geworden bin, ist dem Detective-Duo.
Okay.
Claudette Wallace und Melvin Oliver heißen die zwei. Also am Anfang dachte ich noch, vielleicht wird's ja noch mit so laufender, fortschreitender Zeit. Wie ging's dir damit?
Ja, also ich fand's auch, wir haben ja schon drüber gesprochen im letzten Podcast, die sind so ein bisschen.
Da dachte ich noch, vielleicht passiert was.
Ja, da ist nicht so viel mit passiert. Ich meine, die sind hauptsächlich in der Serie auch mit dabei. Das merkt man schon, um halt Angel, also Batista, da die ganze Zeit irgendwie Steine in den Weg zu legen, dass er doch nicht so leicht an Dexter rankommt, wie er sich das erhofft hat. So, das sind so ein bisschen die, ja, schematisch geschriebensten Figuren, würde ich sagen, die so ein bisschen so, ja, klischeehaft sind oder so.
Wir brauchen einfach noch die Polizeiperspektive, die gerade niemand einnimmt.
Ja, sie haben auch die Ermittlerin, das habe ich ja auch schon gemeint, das hat mich ein bisschen gestört, dass sie so ein bisschen fast schon so genial eigenbürtlerisch da inszeniert ist, wenn sie da an dem Tatort rumläuft und dann mit den Kopfhörern auf die Musik laut hört. Das haben sie ja später auch dann ein bisschen fallen gelassen. Sie hat ja gar nicht mehr so diese fast schon Ticks oder so, würde ich sagen. Sie ist dann ja eher eine konventionelle Ermittlerin einfach, die dann immer wieder halt, ja, vor allem dem ganzen Dexter-Fall jetzt hinterher so recherchiert und so weiter. Also, ja, wir sind jetzt auch nicht meine Lieblingsfiguren, aber ich finde auch, die haben sie vom Einsatz her so eingesetzt, dass es mich jetzt auch nicht aktiv gestört hat, weil ab der zweiten Hälfte ist eben auch so viel anderes passiert. Und gerade dadurch, dass Angel diese treibende, jagende Kraft ist, die man da eigentlich die ganze Zeit gespannt zuschaut, fand ich, die waren eher wirklich so ein bisschen die vernachlässigenswerte Nebenfiguren. Ich fand
vielleicht auch schon welche, die jetzt schon mal eingeführt werden, damit man sie später noch ausbauen kann.
Genau, das ist ja, die sind ja auch ein Element, über die man auch sagen kann, wenn es jetzt weitergehen sollte, dann sind die wahrscheinlich auch wieder dabei und nehmen da vielleicht nochmal eine neue Spur auf. Es wirkt ja, wenn wir da noch drüber reden, dann schon relativ abgeschlossen, so wie sie da am Ende im Finale abgespeist werden, kann man sagen. Ja. Aber wie es halt in der Serie in allen Staffeln so ist, da kann natürlich dann auch nochmal irgendwie eine neue Tür für die aufgehen und die finden dann doch nochmal eine andere Spur und kommen dann wieder ins Geschehen. Das ist halt die Frage, wie stark werden die eingesetzt in der neuen Staffel, um was geht's dann da und wie groß wird die Rolle von denen, so ob sie da nochmal auch mit denen irgendwie was anderes machen können, als jetzt nur so dieses Ermittler-Duo die ganze Zeit, ob da noch mehr passiert, was anderes, das
muss man dann auch schauen irgendwie, wie sie das machen. Aber ja, die waren jetzt auch nicht wirklich eine Bereicherung oder so für die Staffel.
Also Claudette wird, muss ich dazu zugeben, sie hat schon eine gewisse Kontur dann am Ende einfach, auch wenn es immer die ständige Staying Alive Song ist, den sie zur Ermittlung hört. Aber dieser Melvin, da dachte ich bis zum Ende irgendwie, ich kann dir nichts über ihn sagen.
Nee, er ist einfach so eine Cop-Detective-Figur, so fertig. Ja. Kann man so in einem Satz eigentlich umreißen, ihn.
Ja.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Wer hingegen Kontur gewinnt, sind die ganzen im Serie, ich nenne es mal das Serienkiller-Treffen in unserem Figurenblock. Mhm. Über wen reden wir denn da am besten als erstes? Lass uns doch mal direkt mit dem ganz Großen anfangen. Leon Prater.
Oh ja.
Er wird eingeführt als Philanthrop, also dem natürlich die Menschheit am Herzen liegt, äußerliches Bild, jeder kennt ihn und er spendet ganz seine Millionen und alles. Und hinter der Kulisse ist er aber besessen von Serienkillern und ihren Taten, hat da ein kleines privates Museum in seinem teuren Luxus-Apartment versteckt, wo er diverse Sachen sammelt, wie Messer oder was auch immer zum Einsatz gekommen ist. Sogar Dexters Bay Harbor Butcher Sammlung von Objektivträgern taucht da wieder auf.
Blutplättchen sind
sehr schöne Szene, wie er da so rüberstreicht, weil er sich einfach nicht zurückhalten kann und der dann so, no touching.
Ja, das ist wirklich sein privates kleines Serienkiller-Souvenir-Museum, was er sich da schon eingerichtet hat. Das ist schon sehr unterhaltsam.
Wir kriegen ja auch so ein bisschen Backstory später zu ihm, dass er anscheinend seine Eltern verloren hat und da er den Killer auch konfrontiert hat im Krankenhaus und sich dann da näher mit ihm beschäftigt hat, was ihn anscheinend dann in diese Schiene gebracht hat. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich das so nachvollziehbar finde, dass er da wirklich dann auch positiv gegenüber sowas eingestellt ist, anderen Killern, aber wir nehmen das jetzt mal so hin.
Mhm.
Peter Dinklage verkörpert den sehr, ich sage mal, aufgedreht.
Oh ja.
Ich glaube, das ist so, bei mir ist es so, also ich, die meiste Zeit hat es mir gefallen, weil es halt so völlig anders war als so ein Tyrion Lannister oder so.
Ja.
Es gab Momente, wo ich dachte, okay, das war mir jetzt ein bisschen drüber, wenn er seine Hände von Mund hält und dann so leise in sich reinkichert oder so, dachte ich so, ja, aber ist halt eine Schauspielentscheidung.
Ja, er ist schon eine sehr überzeichnete Figur und ich habe da ja auch letztes Mal drüber gesprochen, ich finde gerade die vierte Folge, da wusste ich gar nicht, wie ich das nehmen soll, dass er jetzt als Dexter zum ersten Mal in diese Runde reinkommt, in dieses Treffen. Und das war alles irgendwie so sehr grell und aufgedreht und ich dachte jetzt, ist das irgendwie fast schon wie eine Parodie angelehnt oder soll man das wirklich sehr ernst nehmen? Ich fand es schwer zu greifen, aber ich finde, sie sind dann schon, dadurch, dass sie mit Peter Dinklage so die ganze Zeit so weitergegangen sind, hat es für mich dann schon funktioniert, vor allem die Momente, wo Dexter jetzt dachte, für ihn wird es sehr brenzlig und er musste irgendwie so einen Monolog vortragen, was jetzt wieder seine Gefühle sind und er denkt dann, er ist jetzt irgendwie aufgeflogen, da hast du aber wieder diesen Shot auf Leon Prater, der dann so sagt so, brillant, das ist die beste Rede, die ich je gehört habe oder so. Ja, das fand ich dann schon immer sehr unterhaltsam.
Lustig,
und sie haben dann trotzdem auch immer Szenen drin, wo ich fand, sie haben ihm schon die nötige Bedrohlichkeit auch gegeben. Immer wenn er dann aufgetaucht ist, auch wo Dexter mit Harrison im Restaurant sitzt und dann kommt Leon Prater rein und sagt so, Dexter Morgan, ich wusste gar nicht, dass, oder halt, er sagt ja nicht Dexter Morgan, er hat dann auch Red, ich wusste gar nicht, dass du einen Sohn hast oder so, wo du schon denkst, okay, er hat schon durch diese Übermacht, so er ist dieser Milliardärsmogul, der so der sich so diese Superkillerin da hält, Charlie und so, und er hat diese Macht, sich einfach alles mit Geld zu beschaffen und so. Ich fand, das ist schon immer noch gut mit reingekommen, dass er nicht nur dieser fast schon Clown ist oder so, der so total überzeichnet ist, sondern immer auch noch diese Bedrohlichkeit hat. So ich habe irgendwie die Macht, alles zu tun und wenn da irgendwie was auffliegt, also ich kann auch hier mit einem Fingerschnipsen irgendwie auch ein Leben beenden oder so. Ich fand, das hat schon mit reingespielt, dass ich ihn jetzt nicht nur als so eine totale Comedy-Figur gesehen habe.
Ich fand es auch super. Also gerade, weil man auch das Zusammenspiel natürlich die ganze Zeit auch mit Charlie hat, seiner Sicherheitschefin. Und Uma Thurman ist ja so Pokerface schlechthin in dieser Serie.
Ja.
Die verzieht da keine Miene. Und deshalb gleichen die sich eigentlich ein Stück weit auch aus. Und Harry Potter 5 hat uns mit Umbridge ja auch gelehrt, dass bedrohliche Figuren und gehasste Figuren nicht immer nur groß und einsilbig und böse reingucken müssen, sondern auch ganz anders daherkommen können.
Ja.
Und deswegen denke ich auch, er funktioniert ganz gut. Wie sieht es bei dir mit Uma Thurman aus? Ich erinnere mich nämlich, dass du am Anfang des, in meinem ersten Podcast auch gesagt hast, dass sie noch nicht so richtig greifbar für dich ist. Sie bekommt ja später noch Facetten mit, sie hat eine kranke Mutter, die sie versorgen muss und deswegen arbeitet sie eigentlich nur für Prater und dann kündigt sie am Ende auch, weil sie das alles nicht mehr mitmachen will.
Ja, also das fand ich auch erst hinten raus, dann ist die Figur für mich besser geworden. Wie ich auch gesagt habe, so ab der Hälfte klickt die Staffel, hat mehr bei mir, alles irgendwie ist der Funke übergesprungen und sie ist dann ja noch eine Weile länger so eigentlich die Figur geblieben, die sie war. Ich fand es dann schon sehr spannend, wenn sie eben dann so sehr bedrohlich wurde und da irgendwie auch Harrison im Raum da fast schon eingekesselt hatte und ihn so, ja, sie hat immer dieses sehr gefährliche, so fast schon eben diese Kill Bill-Figur, die sie da wieder spielt, so eine eiskalte Killerin und aber auch dann, ich fand es hinten raus stark gemacht, dass sie dann praktisch, also Dexter und Harrison versuchen, sie eher auf ihre Seite zu ziehen und dann auch sagen, okay, wir haben hier gefunden, Hinweise gefunden oder Beweise, was Leon Prater auch für dich irgendwie für Informationen und Überwachung da gespeichert hat und dass sie dann praktisch auch nochmal so hintergangen wird und dann auch nochmal so eine Eigeninitiative entwickelt und sich gegen ihn wendet und dann mit der Mutter das Ganze, das fand ich schon gut gemacht. So, sie ist jetzt immer noch natürlich relativ eingeschränkt in der Art der Figur, die sie da spielt oder so, so dieses so Henchwoman, aber hat mir auch als so Beigabe, sag ich mal, ja, auch ganz gut gefallen. So, und sie ist ja natürlich jetzt auch eine Figur, die auch noch so leicht bedrohlich im Hintergrund bleibt. Also sie könnte auch noch mal zurückkommen.
Ist ja noch ein loses Ende quasi. Man weiß nicht, was dieses Ende tun wird.
Ja, sie spricht ja auch diese Bedrohung aus, so ich kann dich auch in so und so vielen Jahren immer noch finden irgendwie grausam da zurückschlagen oder so. Also sie halten sich ja schon da auch noch eine Hintertür für sie dann offen.
Ja.
Also ja, fand ich auch ganz gut gemacht, so hinten raus vor allem dann so die letzten zwei, drei Folgen mit ihr. Ja.
Ansonsten haben wir natürlich noch die Killer und Killerinnen, die dann zu diesem Treffen dazugehören. Rudolf Schmidt, der düstere Begleiter, Dark Passenger, genannt Red, gespielt von Mark Menkaka, ist ja der, den Dexter als Position einnimmt, um da reinzukommen. Also den tötet er ja relativ schnell, diesen Privattaximörder. Dann haben wir Lowell, den Tattoo-Sammler, gespielt von Neil Patrick Harris. Gareth, den Gemini-Killer oder den Zwilling.
Gemini-Killer.
Ja, muss man dazu sagen. Genau, der große Twist, das sind Zwillinge. Beide gespielt natürlich von David Destmalchin. Mira LaPierre als Lady Vengeance, Kristen Ritter verkörpert sie. Und Elle Walker, genannt Rapunzel, Eric Stone Street, schlüpft da in diese Rolle. Hast du von diesen Killern und Killerinnen eine Präferenz, einen Favoriten oder eine Favoritin?
Ja, ist tatsächlich schwer zu sagen, wer da jetzt der Favorit war. Es war ja auch, mit manchen hat man gar nicht so viel Zeit verbracht. Ich muss auch sagen, ich war teilweise froh auch, dass Neil Patrick Harris relativ schnell verschwunden ist, weil ihn fand ich auch am nervigsten und albernsten da. Mit der Perücke, die er da anscheinend aufhatte, wie er da rumgealbert hat. Also ich glaube, es hatte schon einen Grund gehabt, warum er relativ schnell von Dexter da als erstes Opfer aus dem Weg geräumt wurde. Also er war jetzt nicht meine Highlight-Figur. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, ich fand das Verhältnis, was sie da kurz hatten, also Dexter und Mia, ich fand es spannend, ich hätte da gern mehr von gesehen. Also
dass dachte er auch ich auch, wieder dass so sie eine das länger rauszögern,
ja. Ja, ich finde es generell interessant, wenn er mal wieder so eine lumenmäßige Figur an die Seite bekommt. Irgendwie.
Aber ich glaube tatsächlich, sie wollen jetzt erstmal dieses Harrison-Verhältnis kippen, bevor sie ihm wieder vielleicht irgendwie einen Romantic Interest an die Seite stellen können.
Ja, es gab ja irgendwie auch, ich habe das ja auch schon erwähnt, so dass es so Fantheorien oder sowas gab, ob dieser Suizid, der ja keiner war von Mia da im Gefängnis, ob das vielleicht irgendwie nur so ein Fake war und sie doch nochmal irgendwie auftaucht oder so.
Aber
das
sie
nur
wurde so eindeutig auf dem Boden liegen tot gezeigt.
Ja,
also ich verstehe, warum diese Fantheorien als Wunschdenken existieren.
Ja, aber vielleicht eben, weil es so spannend und interessant war, von den beiden was zu sehen und weil es eben auch dann relativ schnell doch wieder vorbei war. Ich meine, man kann es nachvollziehen, die Staffel, die hat viele von diesen Figuren gehabt. Sie mussten damit irgendwie umgehen, wie viel Zeit geben sie denen und wie geht Dexter mit denen um.
Aber ich finde es auf jeden Fall auch spannend mit Mia, dass sie sie halt so einführen als potenzielle Identifikationsfigur, die zusätzlich Männer tötet, die sich an irgendwelchen Frauen vergehen haben, wo man dann immer applaudieren und dann erfährt man aber, sie tötet auch einfach alle, weil
sie
inzwischen Gefallen
drauf,
dran
so.
Gefunden hat.
Das fand
hat,
ich auch cool, dass Dexter sagt, okay, sie hat auch ihre Art Kodex oder so, wir können zusammenpassen. Dann sagt sie, nö, ich will mit dir einfach jetzt auf Mordtour gehen und es ist einfach völlig egal, wenn wir da aussuchen, so Hauptsache töten. Und dann war selbst Dexter so, okay, das geht jetzt aber nicht. Und dann, ich fand die Dynamik eigentlich. Vielleicht kann ich sagen, dass ich sie am spannendsten und interessantesten fand von dieser ganzen Gruppe so, und ich hätte da gern noch ein, zwei Folgen, vielleicht sogar mehr gehabt, so dass es noch ein bisschen weitergelaufen wäre, vielleicht, weil es kam schon sehr abrupt eben auch so, dass eben Dexter dann auch sie praktisch mit diesem Manöver so dann hinters Licht führt und dass sie dann verhaftet wird
die
und aus der Serie genommen wird, so das hätten sie gern noch so ein, zwei Folgen vielleicht länger irgendwie ausspielen können oder so. Das mit den Gemini-Killern fand ich für eine Folge lang irgendwie einen ganz coolen Kniff so, dass man da auch ein relativ überraschenden Twist ja auch mit reingebracht hat, mal in die Serie, auch noch irgendwie mit untergebracht haben.
Und auch, fand ich auch super gespielt, so dieses überdrehte Ego oder dieses völlig aufgeblasene Ego, was er mitbringt, wo er am Anfang ja doch recht still ist und man nicht so richtig einschätzen kann. Und wenn er dann sozusagen gefragt wird, so, ich bin hier der bekannteste Killer von allen. Deshalb fand ich es eigentlich auch ein bisschen schade, dass es dann so schnell wieder zu Ende geht. Also in einer Folge wird er entlarvt und in der nächsten hat Dexter ihn dann schon auf Praters Anwesen dann provoziert, um ihn umzubringen.
Ja, ich fand, über den können wir auch noch reden hier, Eric Stone Street, der ist ja der einzige von denen, der jetzt noch da ist.
Noch, also, Betonung auf noch.
Noch da ist, der könnte vielleicht einen...
Und nur, weil er ein Idiot ist, weil er Hamilton nicht leiden kann.
Weil er da frühzeitig die Flucht ergriffen hat und noch da ist. Ich fand ihn, bei ihm ist es halt interessant, weil man Eric Stone Street ja eher aus so Comedy-Formaten kennt, sowas wie Modern Family oder so. Und ich fand vor allem die Sequenz, wo ja alle ihre neuesten Taten präsentieren, Leon Prater, und wo er dieses Video auch abspielt, wo er diese Joggerin da auch ihr auflaut und hört, das fand ich schon sehr unangenehm anzuschauen. Also da merkt man, das haben sie auch schon gut hingekriegt, dass man so diesen, er ist ja auch dann im, ich sag mal, Tarnleben, im normalen Leben hat er sich ja auch diese total biedere Familienvater-Identität aufgebaut, so mit V und allem, und dann ist er aber doch dieser Widerling, der da irgendwie, das fand ich schon sehr, sehr gut umgesetzt, aber er ist, wie gesagt, auch eine Figur, die jetzt eher ein bisschen jetzt nicht super viel Raum eingenommen hat und die ja jetzt eben auch noch da ist.
Ja, von denen. Ja. Gut, wir müssen, glaube ich, ein bisschen ein Tempo zulegen hier. Wir schwärmen hier schon vor uns hin. Trotzdem würde ich noch ganz kurz über die Cameos reden wollen, die wir in der Serie haben. Ich zähle sie mal auf. In Folge 1 haben wir Arthur Mitchell, den Trinity Killer, Anwalt Miguel Prado aus Staffel 2 war das, glaube ich, und Sergeant 3, Verzeihung.
Genau.
Und Sergeant James Doakes, also Dexters alten Gegenspieler, die auftauchen so als Koma-Erinnerungen, die ihm nochmal vorhalten, wer er eigentlich ist.
Ja.
Dann haben wir in Folge 2 Masuka und Quinn, also Ex-Kollegen, die zurückkehren, und in der letzten Folge 10 Brian Moser, den Kühllasterkiller, Dexters Bruder, der nochmal vorbeischaut und ihm ins Gewissen redet. Aber ja, Dexter lässt sich davon jetzt nicht so beeinflussen.
Ja.
Wie stehst du zu solchen, wir holen nochmal alte Stars aus der Originalserie zurück, Auftritten?
Ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Nee. Also haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, als wir über die ersten 2, 3 Folgen oder 4 gesprochen haben. Gerade weil sie das ja am Anfang auch so abhandeln, so eine Cameo-Parade mit den Verstorbenen, das hätte ich nicht unbedingt gebraucht. So. Also, dass man sich denkt, ah, die sind kurz mal wieder da in diesen Visionen oder Fieberträumen, das hat für mich jetzt keinen großen Mehrwert ergeben, muss ich sagen. Da hänge ich auch nicht dran, gerade wenn ich jetzt drüber rede, dass es immer spannend ist zu sehen, wie die Serie auch versucht, obwohl sie dann zurück zu den Wurzeln geht, aber sich auch neu erfindet. Finde ich, da muss man jetzt nicht so fast schon altlastenmäßig da diese ganzen so Cameo-Parade zünden oder so. Das hat mir jetzt nicht wirklich viel gegeben. Yeah. Da fand ich schon eher interessant von den lebenden Leuten, wer da nochmal irgendwie zurückgekommen ist, dass sie hier Quinn und Masuka nochmal.
Genau, die würde ich dann nämlich auch ausnehmen aus diesem Fanservice-Gedanken, weil man da denkt, okay, die können ja hier schon mal eingeführt werden, wenn sie vielleicht später nochmal wichtig werden.
Ja, jetzt nachdem was passiert.
Angel
passiert oder so, vielleicht.
Dann lass uns doch direkt darüber reden, was mit Angel passiert. Ja. Also, ein großer Tod findet in Staffel 1 von Dexter Wiedererwachen statt. Viele Leute sterben, aber nur einer tut richtig weh.
Ja.
R.I.P. Angel Batista. Denn Angel verfolgt ja Dexter so verbissen, dass er da sogar für in Rente geht, also seinen Captain in Miami Job wirft, um diesen Bay Harbor Butcher wirklich jetzt zu finden, beziehungsweise Beweise dafür zu finden, dass Dexter das in Wahrheit war und nicht Doakes. Und da kommt er eben auch ziemlich brenzlig auf die Fährte. Also die Polizei in New York ist da ja eher nicht so sofort hinterher, aber er lässt sich da nicht abschütteln, auch wenn er dafür teilweise dann lächerlich dasteht. Und ich finde zum Beispiel eine Folge total stark, das ist die 8., wo sie zusammen im Auto sitzen.
Ja.
Und Dexter ist so an den Rand seiner Moral gebracht von Batista, weil er halt wirklich ihm schon sehr hart auf den Fersen ist. Und der ihm so in die Enge treibt, dass er irgendwann sich so hinreißen lässt zu dieser Aussage, wenn ich wirklich der Bay Harbor Butcher bin, dann wird das hier nicht gut für dich enden. Wo man eigentlich die ganze Zeit das selber auch schon denkt, ne? Wenn Batista zu Hause nicht erzählt, was er genau tut, wenn man denkt, vertrau dich doch irgendjemand an. Und da ist dann so eine gruselige Kälte bei Dexter auch drin, dass man denkt, oh, was passiert jetzt? Also muss er irgendwie seinen Code vielleicht überdenken, was ist jetzt? Und dann ist es tatsächlich leider in Folge 9 soweit, weil Batista nicht mehr ein- und ausweist, wendet er sich an Prater, den er zufällig vorher fotografiert hat mit Dexter und ist ja ein einflussreicher Mensch, deswegen kann er ihn ja mal konfrontieren. Und dann wird er leider von Prater auf dem Silbertablett Dexter serviert. Dexter soll also Angel Batista töten, um dann in Zukunft sozusagen die Zusammenarbeit zu besiegeln, dass er von Prater immer mehr Killeropfer, der hat ja da seine Connections, serviert bekommt.
Ja.
Das kann Dexter leider nicht oder kann er zum Glück nicht, muss man ja vielleicht dazu sagen. Er schneidet Angel los, aber leider befreite Angel fällt dann ihn an und nicht irgendjemand anderen. Beginnt Dexter zu würgen und dann wird er von hinten von Prater erschossen. Und letztendlich ja gehen dann Prater und Charlie fliehen, die schließen sie in ihrem Tresor in diesem Museum ein und dann stirbt Angel Batista in den Armen von Dexter Morgan, ohne ihm zu vergeben, mit einem Fuck you, Dexter Morgan auf den Lippen.
Ja, da kommt wirklich so viel zusammen. Also erstmal, keine Ahnung, ich habe nicht vorhergesehen, wie das passt. Ich habe es mir schon gedacht natürlich.
Ich dachte mir auch, dass sie ihn nicht, den Tod durchführen lassen. Ja,
aber ich dachte mir eben auch, dass er da wahrscheinlich nicht lebend rauskommt. So, aber ich wusste nicht wirklich, wie sie es machen. So, also dass er irgendwie vielleicht mal später dann gegen Finale auf dem Kill-Table von Dexter landet, dachte ich auch. Machen sie das? Geht das überhaupt so? Und wie sie es dann gelöst haben?
Müsste er vorher noch jemanden töten oder selbst irgendwie böse werden, aber das kann man einfach nicht Angel-Figur so zurechtlegen.
Ja, ich fand vor allem wirklich gelungen oder am härtesten diesen Moment, so wenn Batista schon so halbtot am Boden liegt und dann Dexter ja auch nochmal so sagt, so wie wirklich wie einem Freund sich so irgendwie so entschuldigend annähern will, so ja, ich bin der Bayhaber.
Butcher, aber ich habe Maria Butcher, nicht
ich
getötet.
Ich habe die beiden nicht auf dem Gewissen.
Hier Dokes nicht getötet, ja, hat er ja auch nicht. Es waren ja Lila und Debra, aber.
Ja, aber er sagt ja auch Batista so, ohne dich, wenn du jetzt nicht der Bayhaber bist, dann wäre das alles nicht passiert. Ja, so, du bist trotzdem ja indirekt mitverantwortlich. Und dann nochmal dieses finale Fuck you so, das war wirklich
das
so, das hat so gesessen.
Getan,
und dann dieser Schrei, der von Dexter ja auch noch kommt, so dieser wirklich wütende, das war nochmal ein Hammer-Endmoment. So. Also das haben sie wirklich krass umgesetzt.
Wo man halt auch nochmal merkt, wie viel ihm auch Batista am Herzen lag, selbst wenn er vielleicht früher gesagt hat, ich habe keine Gefühle, jetzt hat er sie für Harrison, fühlt auch was, wenn Batista stirbt.
Ja, das kommt dann so gebündelt raus, weil eben vorher in der Staffel wird er von ihm viel verfolgt und überlegt ja irgendwie, wie kann ich ihn loswerden, so er darf mir nicht in die Quere kommen und eben auch die Szene, die du erwähnt hast, wenn sie da zusammen im Auto sitzen und er ihn dann schon so eiskalt anfährt, aber auch sagt, so das ist jetzt der Moment, wo ich dich hier rausschmeißen musste, wo er noch versucht, das irgendwie so halbwegs zu umgehen, aber dann wirklich in dem Moment, in dem er ja auch wieder schuld ist, dass Batista stirbt, wo er dann das alles so wütend rausschreit, das war schon ein sehr, sehr gut gemachter Höhepunkt so von dieser ganzen so viele Jahre alten Beziehung, die die auch haben. Da kommt echt alles nochmal zusammen.
Einen kleinen Abstrich habe ich an dieser Folge, dass er tatsächlich, als er ihn losschneidet, dass Batista Dexter anfällt, ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, also würde man das, wenn man jetzt gerade in einer Todessituation war, den, der einen befreit hat, wirklich anfangen? Oder würde man sich erstmal mit dem verbünden und dann vielleicht später irgendwie noch Konsequenzen zu ziehen?
Ja, das kann man sehen, aber ich glaube, es ist einfach eine sehr impulsive Situation, so wo dann auch diese, ich meine, die ganze Staffel macht ja schon Jagd auf ihn und er will endlich Dexter kriegen und er hat ja auch diesen, schon noch auch einen Hass auf ihn, so wegen Maria Laguerta und so. Er will einfach ihn unbedingt haben. Ich kann das schon verstehen, dass er sich da wirklich so getrieben von diesen blinden Wut oder so, da nicht mehr drüber nachdenken zu, sondern einfach so, jetzt ist er vor mir, ich habe die Möglichkeit, so ich schnappe ihn mir jetzt und mache ihn.
Letzte Chance.
Platz, so, ich kann das schon tatsächlich, auch wenn ich jetzt diese Gefühle oft habe, aber das ist dann schon diese sowas, wie man halt sagt, man hat es gemacht, ohne drüber nachzudenken.
Ja,
so, ich finde es schon noch.
Okay.
Also das kann man schon natürlich hinterfragen, dass er ja nicht irgendwie taktischer war, weil er ja vorher auch viel überlegt, wie er das macht, so mit Dexter dann mit diesem ganzen Manöver, mit die AirPods da in die Autotür legen und schon so ein bisschen kluger vorzugehen und dann da sich komplett von seinen Emotionen von seinem Hass so überwältigen zu lassen, aber ich kann es schon nachvollziehen. So, das ist so dieses, ich stürze mich jetzt auf ihn und mache ihn einfach kalt. So, das fand ich schon nicht ganz daneben.
Es passt natürlich alles zusammen. Es war einfach für mich so ein bisschen, dass ich dachte, okay, so wie das Drehbuch sagt, er erzählt seinen Miami-Kollegen nichts von Dexter, passt es jetzt natürlich gut zusammen, dass Dexter ihn dann nicht selbst umbringen muss, weil weiß ich nicht, ob bei ihm hätten das verzeihen können oder
es
nicht.
Es wirkt schon sehr wie so ein, okay, wir machen jetzt eine Schleife drumherum, dass wir jetzt an diesen Finale ankommen können, wie in dieser Konstellation, damit wir da jetzt rauskommen, so dass Prater auch wirklich diese Grenze überschreitet und selber der Mörder ist und dass Dexter sagt, okay, jetzt habe ich freie Bahn, jetzt mache ich ihn auch noch platt und so, das wirkt schon funktional natürlich, dass sie sich da so reingeschrieben haben in die Situation, aber ich fand es jetzt nicht stören, also da haben sie schon hinten raus in Staffeln Sachen gemacht, wo ich sage, okay, das ist jetzt aber wirklich nicht gut geschrieben und total hanebüchen teilweise, also ich finde, das ist noch besser gelöst gewesen natürlich.
Es ist auch tatsächlich die bestbewertetste Dexter-Folge in dieser Staffel mit einer 9,8 hier bei IMDb, also das hat vielen Leuten auch gefallen. Was spannend ist, also wenn so eine Todesepisode mit einer wertvollen Figur richtig gut umgesetzt wird, dann kommt das halt auch an und wird nicht mit Antipathie aufgenommen von den Fans, sondern durchaus auch der Schmerz genossen quasi.
Ja, belohnt sogar.
Belohnt quasi mit der hohen Bewertung, genau. Ja. Und auch David Sayers, der Schauspieler, wurde danach dann gefragt, ja, wie stehst du denn jetzt dazu? Und er so, muss man natürlich auch mal bepressen, Interviews alles ein bisschen vorsichtig nehmen, ob was er jetzt wirklich sagt oder nicht sagt, aber er meinte auch, ja, das war der richtige Weg, die Geschichte zu erzählen, und wie oft bekommt man als Schauspieler mal eine Gelegenheit, da diese Figur von vor 20 Jahren von A bis Z durchzuerzählen, und dass er jetzt am Z angekommen ist, ist natürlich auch irgendwie schön, dass er das wirklich konnte, zu Ende bringen konnte.
Ja, es ist ja das, wo, glaube ich, viele Fans auch einfach drauf gewartet haben, vor allem, weil es in New Blood ja noch nicht passiert ist, dass
genau,
man denkt so,
da hat man ihn nur so als Cliffhanger, er hat
offen.
Die Spur gefunden und was
ja,
ist jetzt?
Ja, er nimmt die Jagd auf, aber das wollen ja viele Fans, wollen das einfach schon seit so vielen Jahren, auch in der Hauptserie auch schon so, da ist es ja oft knapp und so, man denkt, wann merkt jetzt irgendwie Batista, wann kommt zu diesem großen Duell, das ist ja eigentlich wirklich was jetzt schon seit fast 20 Jahren irgendwie brodelt oder so, wenn man jetzt wirklich 2006 den Beginn der Hauptserie nimmt, ich meine, hat es natürlich ein paar Jahre und Staffeln gedauert, aber das war einfach so was Unvermeidliches, was jetzt ja auch über eine ganze Staffel lang so ein langes Duell ausgespielt wurde, und das war wirklich so halt der Moment, wo das alles so eben diesen Höhepunkt und Abschluss gefunden hat. So natürlich einen sehr traurigen, dramatischen, aber das war einfach was, so ein Serienmeilenstein, den sie da jetzt nochmal einfach untergebracht haben in dieser Resurrection-Wiederwachen-Staffel.
So, und dann haben wir nur noch die letzte Episode, die 10. am Ende, die so ein bisschen die Schleife aufsetzt der ersten Staffel, dass dann das gesamte Serienkiller-Treffen enden kann. Denn wir haben ja dieses Katz-und-Maus-Spiel dann, wo Dexter bei Prater in die Gala eindringt und in seinen Verlies oder was auch immer das ist. Und dann, er braucht noch Harrison natürlich als Helfer, nee, der dringt ja ein, als Kellner, um ihn seinen Vater zu befreien. Und letztendlich haben wir da noch brenzlige Situationen, wo Prater Harrison bedroht und sie aber zusammen ihn dann überwältigen können. Und letztendlich landet dann Leon Prater, also der, ich würde schon sagen, das ist der Staffelbösewicht dieser Staffel, auf Dexters Tisch und wird getötet tatsächlich. Genau da, wo er hingehört, könnte man argumentieren. Und ich fand es aber trotzdem sehr befriedigend, dass Dexter am Ende dann innehält und nicht keinen Blutstropfen von ihm nimmt.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Der Serienkiller-Sammler soll nicht selbst ein Teil der Sammlung, also sozusagen ein Erinnerungsstück werden, sondern er soll vergessen werden. Und das,
ja, es war ja auch, finde ich, ein Denkzettel für den Batista-Moment. So.
Ja,
er sagt so, ich will dich einfach nur vergessen, du bist für mich so weit unten und so Abschaum fast schon, dass er ihm nicht mal diese Genugtuung bietet, so ihn da auch in diese Trophäensammlung mit aufzunehmen und ihn nochmal wirklich so, ist eigentlich fast genauso schlimm oder noch schlimmer, dass er ihn jetzt tötet, dass er ihn da nicht mal diese, sagen wir mal, in dem Universum Würdigung irgendwie zukommen lässt. Und das war schon auch nochmal ein guter Moment, weil sonst der Rest des Finales, ich glaube, da war auch keiner überrascht, wie es verläuft. So,
nee,
ist,
das war dann irgendwie
wobei ich schon überrascht war.
Also Charlie jetzt, dachte ich, vielleicht bringen sie ihn noch um, da wusste ich nicht. Aber
ja, ich muss insgesamt sagen, ich habe, glaube ich, noch nie so ein, wie soll ich das beschreiben, so ein wholesome, persönliches Dexter-Finale, Staffelfinale gesehen oder so. Ich meine, wir wissen jetzt auch noch nicht 100%, ob es das Serienfinale ist oder so. Es sieht ja nicht so aus, also dass es der endgültige Abschluss ist. Aber ich war schon überrascht, wie friedvoll und harmonisch, das ist zum ersten Mal seit langem geendet, ist auch nochmal.
Wir haben dann nochmal den Zirkelschluss von, er darf da mit seinen Müllsäcken der zerstückelten Leiche aufs Meer rauffahren, mit einem fremden Boot, nicht Slice of Life, aber immerhin, das hat auch irgendwie einen lustigen Namen.
Ja, also der, überhaupt dieser ganze Schlussabschnitt ist wirklich auch der große Metamoment der Staffel eigentlich, da kann man ja wirklich sagen, das ist ja auch zum ersten Mal in der Serie, dass dann das Publikum selbst adressiert wird, von ihm angesprochen wird.
Genau,
so
ich habe es extra nochmal rausgeschrieben, also er sitzt auf dem Boot und dann guckt er in die Kamera und dann hören wir wieder die Kopfstimme, wo er sich dann eingesteht, wer er ist und sagt, ich bin Dexter Morgan, ich bin genau der, der ich sein muss, genau der, den ihr haben wolltet.
Genau.
Und dann endet es auch und dann dachte ich kurz, stopp mal ihr, oder beziehungsweise ich habe es erst auf Englisch geguckt, the one you wanted, ist es im Englischen. Nichtsdestotrotz, durch den Kamerablick ist es für mich schon eine direkte Ansprache und kein you, was irgendwie philosophierend in die Gegend geht, also schon eher so ein, wenn du die Serie You gesehen hast, da ist ja das genau das, wo er immer, die Hauptfigur immer das Publikum adressiert.
Mhm, die habe ich nicht gesehen.
Okay, und in Dexter war ja immer unklar, wer eigentlich tatsächlich jetzt angesprochen wird oder ob überhaupt jemand angesprochen wird von Dexters innerem Monolog, der philosophierte eher so vor sich hin. Wir hatten Kamerablicke, aber noch nie in Kombination mit, er spricht uns an. Und das ist schon eine große Sache dann, dass man sagt, okay, das ist jetzt tatsächlich, wir werden die Mitwisser, wir werden die düsteren Begleiter, eigentlich seine düsteren Begleiter da einbezogen. Mhm. Wir sind die, die das sehen wollen, was wir gerade zu sehen bekommen haben als Serienkiller-Unterhaltung, die wir ja suchen.
Ja, voll. Das ist auch die Frage, ob sie das jetzt öfters aufgreifen oder ob das wirklich, für mich war es wirklich nochmal so ein kurzer Metamoment, so okay, jetzt bin ich wieder der Dexter, den ihr die ganze Zeit haben wolltet, so jetzt habt ihr mich da, was man auch fast ein bisschen negativ sehen kann, so dass man sagt, okay, jetzt ist Dexter doch wieder ein Stück weit da angekommen, wo eigentlich die Hauptserie ja irgendwie gesagt hat, okay, wir können ihn nicht ewig so sein lassen, er muss auch mal die Quittung kriegen oder so. Und die Serie ist wirklich so ein Wiedergeburtstriumph und sagt, okay, ich bin jetzt der neue alte Dexter so ein bisschen. So. Ich bin wieder in meinem Kill-Mode und habe jetzt sogar so ein neues Umfeld irgendwie und bin da jetzt im Reinen fast schon mit mir. So. Ich habe jetzt irgendwie neue, was so Verwandte und Bekannte angeht, so ein neues Umfeld irgendwie. Mir geht's gut und ich kann aber trotzdem einfach, ich muss mich nicht verändern so für euch oder so. Ich kann wieder der sein, den ihr haben wollt. Das ist wirklich so ein interessanter Triumphzug.
Da muss man dann über sich selbst auch nachdenken, warum man diese Unterhaltung so feiert.
Ja, das ist ja vielleicht auch eben der Moment, warum er dann, oder warum sie ihn dann auch gesagt, sagen haben lassen, so ihr seid es irgendwie, die mich so sehen wollt und ich bin wieder genau der.
Ja. Ja. Auf jeden Fall. Gut, bevor wir dann noch von diesem Punkt auch ein bisschen vielleicht in die Vorschau springen, die ja noch kommen könnte, würde ich jetzt an dieser Stelle kurz ein Staffelfazit ziehen mit dir, Patrick. Wie hat uns Dexter Wiedererwachen gefallen? Ist es wirklich die beste Serie des Jahres? Ist natürlich schwer zu beurteilen, wenn das Jahr noch nicht zu Ende ist.
Ja, es ist schwer zu sagen, gerade wenn man das jetzt mit allen anderen Serien vergleicht, weil das halt schon so tief jetzt in diesem Dexter-Franchise drin ist. Also ich kann es eigentlich schwierig mit allen anderen Serien, die dieses Jahr kamen und die ich auch gesehen habe, vergleichen. Deswegen würde ich halt, ich kann es eher so auf die ganzen anderen Dexter-Staffeln und Serien eher beziehen. Und da würde ich sagen, war es schon eine sehr gute Staffel, also die auf jeden Fall auch mit den Highlights der Originalserie damals mithalten kann. Ich fand sie besser als New Blood, auf jeden Fall. Ich fand sie jetzt nicht so stark wie eine Staffel 4 von der Hauptserie, muss ich sagen, aber auf jeden Fall auch besser als vieles, was in den späteren Staffeln noch kam oder halt so Staffel 6, 7, 8 oder so.
Ja.
Ich muss sagen, die hat schon eher wieder Qualitäten von der frühen Hauptserie, gerade weil sie eben auch sich zu den Wurzeln zurückbesinnt, aber wieder was Eigenes ist und das aber auch besser macht als jetzt ein New Blood, wo ich eben das Gefühl hatte, sie straucheln da ein bisschen mehr, sie haben Probleme, Dexter in das neue Setting einzubringen und hier hat es ein paar Folgen für mich gedauert, so er kommt dann erstmal da an und sie mussten das New York Setting, was ja erstmal wirklich ein krasser Kulissenwechsel ist, das fand ich, das ist nicht ganz so super stimmungsvoll, erstmal so 3-4 Folgen lang gelungen, das hat lang gedauert, aber als die Serie dann so wirklich da angekommen ist, was ich schon vorhin erwähnt hatte, als es dann geklickt hat bei mir, so dann hat die wirklich einen echt starken Run hingelegt, so über die letzten Folgen und ist wirklich so zu einer richtig guten Dexter-Staffel halt hinausgewachsen. Ja, ja. Also ich kann die Fanliebe auf jeden Fall verstehen, so wo die herkommt.
Also ich schließe mich da voll an, gerade als Dexter-Fan ist das eine große Freude, diese Serie zu gucken. Also schon eine der besten zumindest Serien des Jahres für mich. Und ich habe schon lange nicht mehr, dass ich um Freitagmorgen aufgestanden bin, eher damit ich noch eine Serienepisode gucken kann, bevor die Arbeit losgeht. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und auch wenn ich sehe, dass ab und zu das Drehbuch mir etwas zu genügsam in gewisse Bahnen verfällt, die es etwas einfach machen der Erzählung, hatte ich nichtsdestotrotz riesen viel Spaß mit dieser auch von Michael C. Hall natürlich in dieser Paraderolle. Ja. Spannender Neustart in New York, hat was Neues zu erzählen und ist jetzt nicht nur, was ja am Anfang vielleicht so ein bisschen die Sorge war, ein Wiedercoin oder ein Fanservice oder ein Ausverkauf von Dexter, weil er einfach eine berühmte Serie ist.
Ja.
Also ja, wenn ihr Dexter mögt, unbedingt anschauen. Habt ihr ja vielleicht schon, wenn ihr an diesem Punkt des Podcasts angekommen seid. Und dann wollen wir noch ganz kurz natürlich auf die Zukunft schauen. Staffel 2 ist offiziell noch nicht bestellt.
Genau.
Aber es gab schon Aussagen von Showrunner Clyde Phillips, der meinte, ja, er hat Paramount Plus einen Fahrplan für 3 Staffeln gepitcht. Und da ist also schon mal für 3 Staffeln was vorgeplant und kann danach auch noch weitergeführt werden. Also nicht nur 3, mal gucken. Michael C. Hall hat auch für mehrere Staffeln schon unterschrieben. Was interessant ist, wenn man bedenkt, dass die noch nicht bestellt sind, aber er hat schon unterschrieben. Also ich weiß nicht, was da für Klauseln drinstehen. Und außerdem gab es ja jetzt vor kurzem die Abbestellung von Dexter Original Sin, also der Prequel-Serie.
Ja, die es schon gab, die zweite Staffel.
Die wurde ja schon
offiziell
bestellt.
Offiziell Auftrag gegeben und dann hieß es, ja, die kommt jetzt doch nicht. Und sie wollen anscheinend so, es ist ja nicht offiziell bestätigt, aber sie wollen diesen Writers Room, also alle Drehbuchautoren, wirklich mehr auf Wiedererwachen ansetzen, dass da jetzt wirklich, sie haben es glaube ich auch gemerkt über die Wochen hinweg, dass das so ein positives Echo war, dass ich sage, okay, Wiedererwachen ist jetzt wirklich das Haupt-Dexter-Ding, wo wir uns voll drauf konzentrieren müssen. Deswegen wurde diese zweite Staffel von Dexter Original Sin einfach jetzt wieder abgesagt.
Ist schon
hart für die Leute, die da auch dabei waren, die Jüngeren und so und eben auch die jetzt da gar keine, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie die irgendwie anders in die Serie, in die neue jetzt reinschleusen können, wahrscheinlich nicht.
Nee, geht wahrscheinlich nicht.
Und deswegen ist es schon bitter für die, aber man merkt es.
Ich finde es einfach spannend so als Entscheidung, weil man ja auch beide Serien gut hätte weiterführen können, halt mit Abstand.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, ich vermisse es jetzt nicht. Also Original Sin war für mich die schwächste Dexter-Serie, die eigentlich nichts Neues zu sagen hatte. Insofern.
Ja, die ist leider wirklich so sehr.
Ich glaube, die so ein Stück weit auch erschaffen von, hier kriegt ihr alles, was ihr an der alten Serie hattet. Aber wir probieren jetzt mit Dexter wieder einfach mal ein bisschen was Neues aus. Also ob ihr Fan-Lieblinge auch im neuen Setting akzeptiert. Und das hat anscheinend funktioniert.
Ja.
Ja gut, so ist es jetzt.
Ja, also wir warten nur drauf. Es ist so eine Sache, wo es jede Woche jetzt die Meldung kommen könnte, dass Dexter wieder Wachen Staffel 2 offiziell kommt. Das ist eigentlich mehr oder weniger nur noch eine Frage der Zeit, bis das angekündigt genau. wird offiziell. Also das ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich.
Und dann ist natürlich spannend zu sehen, was kann jetzt eigentlich in Staffel 2 und darüber hinaus noch passieren. Wir ja. haben ja schon ein paar Andeutungen in Staffel 1 gestreut, wie zum Beispiel Harrisons weitere Karriere.
Ja.
Der ist ja jetzt, hat er ja offenbar eine Kriminologenlaufbahn ins Auge gefasst. Der hat da so ein, weiß ich nicht, was war das, Schnupperkurs gehabt,
ja, um mal so reinzugucken. Ja, das war wie so ein, ja, ich weiß auch nicht, wie es genau heißt, so an der Uni, so Tag der offenen Tür mäßig
sowas. Genau, genau. Also dann wäre ja auch irgendwie cool, wenn die Polizeilaufbahn in der Familie weitergeführt wird. Ne? Sein Vater war Bloodspatter-Analyst, sein Opa war Polizist, seine Tante war Polizistin. Mhm. Das würde ja passen. Und außerdem braucht natürlich Dexter auch immer jemand mit dem Fuß in der Tür, um ein bisschen in die Polizeiarbeit Zugang zu haben. Also das kann ich mir gut vorstellen. Außerdem haben wir natürlich die große Wendung, dass Dexter gewisse Akten mitnimmt von Leon Praters Museumssammlung
mhm.
mit diversen Serienkillern drauf, die er jetzt alle jagen kann, damit er was zu tun hat in den nächsten Staffeln.
Ja.
Zunächst natürlich Rapunzel, L. Walker, der ja davongekommen war in Folge 8, den er jetzt suchen kann, weil er eine Adresse hat, die da auch schon drin stand in der Akte. Ich würde ja fast vermuten, dass die zweite Staffel damit losgeht, dass er sozusagen den stellt gleich glaub, so
ja,
als Einstieg so, ihr kennt diese Figur und jetzt kriegt sie auch noch, was sie, wo sie entwischen konnte.
Ja, ich hätte auch gedacht, dass sie den als einzige Figur wirklich noch in der Staffel mit abhandeln, dass
dachte
da irgendwas
auch,
passiert,
ja,
vielleicht auch
ja.
am Ende jetzt sogar noch, so, dass sie nicht, ich meine, es macht total Sinn, dass sie mit dieser Bootsszene enden, ja, aber dass da ja. vielleicht wie so eine Art Post-Credit-Szene-Epilog da fast schon sowas kommt, dass er den auch noch schnappt oder so, aber
ja.
das fände ich auch irgendwie am naheliegendsten, dass er so das erste neue Opfer ist dann in der nächsten Staffel von
ja,
Dexter.
Ja. Ansonsten fand ich noch sehr witzig, wenn man die, den Stream an der richtigen Stelle anhält, kann man schon diverse Namen von Serienkillern erspähen, die rumlaufen. Zum Beispiel den Midnight Mangler, also den Mitternachtszerfleischer. Mal gucken, der wird wahrscheinlich nachts ermorden, nehme ich mal an. Den Yonkers Slayer, also Yonkers ist ein New Yorker Stadtteil und Slayer ist einfach nur der Mörder, der Töter.
Mhm.
Und besonders schön finde ich den Jawsplitter, den Kieferspalter. Das klingt schon jetzt einfach im Namen schon eklig, ist, wenn der weg vom Fenster müsste, also Dexter, bitte.
Viel zu tun noch.
Der ist wahrscheinlich Zahnarzt im wahren Leben, wer weiß. Und was ich aber ein bisschen, aber da bin ich noch nicht ganz überzeugt, beziehungsweise mal gucken, was da noch passiert. Es wurden ja schon immer im Verlauf der ersten Staffel Hinweise auf den New York Ripper gestreut, als einen großen Serienkiller, der früher gemordet hat und jetzt aber lange Pause gemacht hat. Und ganz am Ende kriegen wir tatsächlich auch diese Akte, wo sein Name draufsteht. Und er heißt Don Framed, warum auch immer. Und das zerstörte jetzt ein Stück weit, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diverse Fantheorien, die kursierten. Also es gab Leute, die meinten, ja, Prater selbst ist der New York Ripper, weil der hat halt immer irgendwie die Bäuche aufgeschnitzt und es ist ja genau das Level von, was die Figur erreichen kann, so von der Höhe. Oder dann gab es Theorien, dass es Claudette ist oder dass es Claudettes Partner ist, der ja auch eher so undefiniert im Hintergrund blieb.
Mhm.
Was gibt's noch? Jonah, der Sohn vom Trinity Killer, könnte der New York Ripper sein. Also es gibt echt viele Theorien, weil es halt so ein Name ist, der immer wieder gefallen ist. Und jetzt kriegen wir einfach so einen Don Framed von Latz geknallt.
Ja.
Und die Akte lässt auch Dexter für Claudette da, damit sie ihn jagen kann, weil sie ihn ja offenbar schon länger hinterher ist.
Keine Ahnung. Das ist, ja, ist ein bisschen seltsam gewesen, wie das oft ist. Wo sich da muss eigentlich auch irgendwas in der kommenden Staffel noch.
Also sie könnten es entweder abherhaken und sagen so, jetzt ist vielleicht ist er ja schon lange tot, wer weiß. Andererseits hoffe ich tatsächlich, dass sie es noch weiterführen, weil der wurde jetzt so viel geteased.
Vielleicht ist das irgendwie ein Wortspiel auch so. Das,
ja,
das
oder
Don Framed klingt
einfach
auch irgendwie
ein Alias.
So,
klingt auch irgendwie seltsam.
Don't Framed oder so, gerne, dass da irgendwie so, wie so ein Wortspiel
ist. Bitte stellt das mal um, was da noch bei rauskommen kann.
Ja.
Ich bin nicht gut in Anagrammen.
Ja.
genau. Also ja, das kann ich mir vorstellen, dass dadurch dann vielleicht auch Claudette und ihr Partner noch ein Stück weit in der Ermittlung bleiben, denn da hat ja Dexter auch früher schon mal einen Hinweis gegeben bei ihrem Seminar zu CSI irgendwas Dingen, dass er meinte, na, habt ihr euch diese Fotos mal genau angeguckt, hier meine Blutspurenanalyse sagt aber das und das. Also vielleicht kommen die da zwei dann auch nochmal zusammen.
Ja.
Über Charlie haben wir auch schon geredet, also die Sicherheitschefin Uma Thurman, ob die nochmal ins Spiel kommt oder nicht, könnte in beide Seiten ausschlagen. Entweder lassen sie jetzt ziehen, so als Bedrohung, die dann ganz später nochmal wiederkommt, oder es ist doch noch ein loses Ende, mal gucken. Was ich vermute, ist, dass in der nächsten Staffel Joey Quinn wichtiger wird, gespielt von Desmond Harrington, denn der ruft ja Batista in der letzten Folge, genau,
letzten Folge,
an.
Ja,
und deshalb
Anfang.
Findet ja Dexter dann Batistas Telefon und kann sich dann befreien, weil er Harrison anruft. Aber dadurch ist er jetzt einfach schon öfter zum Beispiel erstmal Zucker ins Spiel gekommen. Und Max hat schon die Theorie aufgestellt, ja, die zweite Staffel wird dann beginnen mit der Beerdigung von Batista in Miami und da kommen dann alle die anderen Leute wieder und dann kann man ja wieder Partner von damals nochmal genauer einführen und sagen, okay, die wollen jetzt auch nochmal nachspüren, was eigentlich mit Batista passiert ist da in New York.
Ja, also ja, würde auch Sinn ergeben für mich, wenn sie es schaffen irgendwie, dass Quinn, dass er da wieder eine größere Rolle spielt oder so, weil er hat ja gar keinen Bock irgendwie, Desmond Harrington oder so, vielleicht, je nachdem, wie viel Geld sie da auf den Tisch legen für ihn, dann hat er vielleicht Lust, so eine große Rolle wieder zu spielen. Ich weiß es gar nicht, wie da die Chancen stehen, aber es wäre schon eine logische Wahl, das jetzt irgendwie Masuka da reinzuschicken, als so ein Brecher.
Also von mir ist auch als Duo gerne. Also, die haben auch ein ganz lustiges Zusammenspiel.
Ja, die beiden dann in New York oder so. Wer weiß, was da dann abgeht. Das wäre auch ganz unterhaltsam wahrscheinlich.
Glaubst du denn, dass Dexter jetzt so generell zumindest für diesen Fall ganz aus dem Schneider ist? Wenn er hat jetzt ganz clever ja angestellt, dass er die Waffe nicht angefasst hat, mit der Prater Batista erschossen hat. Man kann jetzt also nachweisen, dass er Batistas Mörder ist.
Ja, das ist immer die Frage bei Dexter. Weiß man immer nie sicher, was sie sich da noch ausdenken, dass dann doch nochmal irgendwo ein Beweisstück ist, was ihn da nochmal so verdächtig scheinen lässt, dass der Fall nochmal neu aufgemacht wird. Das wäre ja nicht das erste Mal.
Ja, ja. Also ich habe zwei lose Enden, die für mich noch Anknüpfungspunkte wären gefunden. Einerseits hat natürlich Batista Claudette und ihrem Partner erzählt, dass Dexter sein Verdächtiger ist und jetzt ist Batista auf einmal tot. Ist das Zufall?
Ja.
Kann sie da wirklich nicht drüber nachdenken? Und außerdem, was ist eigentlich, Dexter hat ja mit Batistas Telefon Harrison angerufen. Guckt sich niemand die Phone-Logs, diese Aufzeichnungen von Anrufen an und fragt sich, warum hat eigentlich Batista Harrison Morgan antelefoniert nach seinem Tod, nachdem man den Todeszeitpunkt feststellt?
Ja, das habe ich auch irgendwo aufgeschnappt, dass das ein sehr heikler Moment ist, den man eigentlich nachverfolgen sollte oder irgendwie nochmal sich Gedanken drüber machen sollte.
Mal gucken. Andererseits, er hat auch teilweise bei Dexter niemand so richtig nachgespürt, wenn ein Fall erstmal zu den Akten gelegt war, warum er es ist. Insofern, ja. Also mal gucken, ob wir da als erstes einen Roadtrip nach Ohio, glaube ich, lebt, Rapunzel bekommen. Aber ich bin schon sehr überzeugt, dass wir die zweite Staffel bekommen.
Ja, ich auch.
Gut, sonst noch was du loswerden willst für die Zukunft von Dexter? Wünsche oder Hinweise, die du noch entdeckt hast?
Eigentlich nicht wirklich. Also ich bin gespannt, ob sie jetzt wirklich auch dauerhaft an New York festhalten als Schauplatz oder so. Ich glaube, es wäre ein bisschen zu abrupt, wenn sie jetzt wieder woanders hingehen würden, gerade weil ja dieses ganze Umfeld jetzt aufgebaut wurde und so auch. Das fände ich dann ein bisschen zu.
Gibt schon noch viel her, auch als Schlafplatz. Ja, genau.
Deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass sie erstmal an New York noch festhalten. Aber sonst habe ich jetzt eigentlich keine großen irgendwie Wünsche, wo ich sage, das muss unbedingt noch geändert werden oder so. Ich würde einfach mich überraschen lassen, was sie sich dann alles so einfallen lassen für die nächste Staffel. Wie gesagt, die haben jetzt erstmal schon gelungen und vielversprechend vorgelegt. So, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, oh je, was kann da jetzt irgendwie schief gehen, sondern ich würde erst mal gucken, so, wo gehen sie jetzt damit hin? Also mal schauen, ich bin schon neugierig und gespannt da.
Sehr viel Vorfreude.
Ja.
Und wir haben natürlich auch Feedback von den Fans bekommen zu unserer ersten Dexter-Folge von Spotify, die ich ganz süß fand. Hubert hat zum Beispiel geschrieben, mir gefällt es von Folge zu Folge besser. Bei Folge 4 hatte ich nichts auszusetzen. Die hat mich wirklich begeistert. Gehe ich voll mit, Hubert? Bei Folge 4 war ich dann auch so komplett drin. Du ja erst ein bisschen später, aber Folge 4 hat bei mir auch alles so gepasst von Serienkillertreffen, wie er da reinkommt, diese falschen Identitäten. Dexter ist Veganer. Mhm. Das war schon alles sehr lustig. Und YHU geschrieben, schrieb auf Spotify, unglaublich, wie gut diese Serie ist. Nach New Blood dachte ich, der Vibe wird schwer wieder so wie zu Miami-Zeiten, aber es kommt wieder.
Mhm.
Also ich glaube, da ist einfach Grundzufriedenheit vorhanden. Schön, dass das so ist.
Ja, spiegelt sehr diese hohen Bewertungen wieder, die du am Anfang schon erklärt hast, was die Leute da jetzt auch zugeschrieben haben.
Genau.
Das ist einfach eine große Begeisterung jetzt dafür.
Also schreibt uns natürlich gerne, was ihr jetzt auch einen Gesamteindruck von der Staffel habt, wie euch das gefallen hat, das freut uns und abonniert uns und bewertet uns natürlich positiv gerne auch als Podcast, das hilft uns immer sehr. Patrick, jetzt sind wir wirklich am Ende.
Ja.
Ich danke dir fürs Kommen
gerne.
Und mit mir
bis
schwatzen.
Bis zur nächsten Staffel dann.
Bis zur nächsten Dexter-Staffel.
Wenn wieder Wach weitergeht, dann sitzen wir wieder hier und reden wieder.
Garantiert, darüber. Garantiert. Bis dahin sagen wir natürlich, nächste Woche gibt es auch wieder eine Folge und am Wochenende gibt es natürlich auch wieder Kurzfolgen. Aber wir freuen uns natürlich, dass ihr bis hierher durchgehalten und uns zugehört habt und sagen Tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Kennst du schon die Bodyguard Boxspringmatratze von Bett1.de? 28 cm Komfort, 100% Vollschaum, ganz ohne Metallfedern. 2 Liegehärten in einer Matratze. Einfach wenden und deine Lieblingsseite wählen. Und das Beste? Du kannst 100 Nächte lang Probeschlafen. Egal ob ausschlafen, Serien gucken oder krümeln im Bett. Und wenn sie dir nicht gefällt, holen wir sie kostenlos wieder ab. Die Bodyguard Boxspringmatratze von Bett1.de gibt es bereits ab 333 Euro.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.